Seite 73, Lektion Nummer 9, jüdischer Kalender. Lass uns mal zusammen lesen, Hebräer 8, 13. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, dann hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden. Hebräer 8, 13. Halleluja. Jüdischer Kalender. Wir haben gelesen, das wird gleich verschwinden. Der jüdische Kalender hat viele große symbolische Bedeutung für uns. Und darum sollen wir es auch studieren, das auch verstehen, wie es funktionierte. Und es wird uns sehr helfen, wenn wir das Neue Testament lesen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir sehr viel über jetzt Passa und Fest der ungesäuerten Brote und Pfingsten und Hörnerschallzeremonie etc. Und darum ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Es gab einen Kalender. Moses hat diesen Kalender eingeführt. Sehr interessant. Ne? Ich finde das total interessant, wie in den Büchern 2. und 3. Mose Mose so alles aufgebaut hat. Die jüdische Religion, die jüdische Nation und auch die jüdische Religion und mit diesen Kalender, mit diesen Festen, weil es dadurch auch die Leute geholfen hat, sich immer ständig Monat für Monat oder Woche für Woche mit den Sabbaten und Monat für Monat zu erinnern in den verschiedenen Sachen, die Gott getan hatte. Und es gab auch prophetische Gesten, die sie gemacht haben, die sie gar nicht wussten, wofür sie waren, aber die wir heute verstehen anhand, dass Jesus alles erfüllt hat. Halleluja. Missionarin Tatjana, würdest du bitte hier 3. Mose 23, Verse 37 und 38 lesen?
Da sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, und dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, das jeden Tag das, was vorgeschrieben ist, zusätzliches zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr den Herrn gebt.
Halleluja. Halleluja. Ne, diesen ganzen Versammlungen, die waren mehrmals am Jahr. Da gab es drei ganz wichtige, werden wir gleich sehen. Und sie hatten Gedenkcharakter. Das heißt, die sollten sich erinnern. Jedes dieser Feste sollte irgendwas erinnern. Und so den Glauben und die Zugehörigkeitsgefühl festigen im Volk Israel. Einige Festen dienten zur Buße und Reue der Sünden. Auch sehr wichtig. Vergebung, und andere suchten den Segen Gottes und anderen waren auch ein fröhlicher Ausdruck, Dankbarkeit und so weiter. Jedes Fest hatte einen bestimmten Charakter, wofür das diente. Einige Festen waren mit Gesang und Tanz auf der Straße und die Leute spielten Musikinstrumente im Lobpreis für den Segen. Halleluja, Halleluja. Insgesamt sind in 3. Mose 7 Termine vorgeschrieben, 3 Feste und 4 Zeremonien. Jeder männliche Israelit ab seinem 12. Lebensjahr musste jährlich 3-mal nach Jerusalem gehen zu den großen Festen. Naja, und die Frauen, die konnten nicht immer mitgehen, weil sie vielleicht Kinder hatten und so. Und aber die Männer mussten unbedingt, und die Frauen gingen auch nach Möglichkeit, wenn sie die Möglichkeit hatten, gesundheitlich und so weiter. Und Jesus, ne, wir haben das schon gesehen, öfter kommentiert, dass Jesus zeitlebens Jude war, die jüdischen Traditionen und Gesetze gefolgt hat, meistens zumindest, ausgenommen den Sabbat. Hat er nicht so streng gesehen, aber alles andere hat er gefolgt. Und das Neue Testament erzählt uns von 3 solcher Ereignisse. Das sind die Texte, könnt ihr zu Hause lesen. Ein Kommentar hier über das jüdische Kalender, der jüdische Kalender heute. Das heißt, die Juden heute haben auch einen Kalender. Aber dieser Kalender, der ist nicht ganz genau, stimmt nicht ganz genau mit dem Kalender, den wir in 2. und 3. Moses finden. Weil im Laufe dieser 2 oder 3000 Jahre einige Traditionen dazugekommen sind, einiges hat sich verändert und so weiter, können wir auch verstehen, weil das Volk Israel wurde zerstreut auf der ganzen Welt, über die ganze Welt, und die brauchen viele Traditionen halten, damit sie auch fest bleiben an ihre Nationalität, an ihre, wie sage ich so, Angehörigkeit zu dieser Gruppe der Nachfahren Abrahams. Und dafür brauchen sie diese Traditionen, weil damit bestärken sie ihre Zugehörigkeit. Aber was wir heute studieren werden, sind nicht die jüdische Traditionen, die modernen jüdischen Traditionen, sondern die aus 2. und 3. Mose. Das wollen wir heute studieren. Das interessiert uns. Das ist auch unser Richtwert, was in der Bibel steht. Halleluja. Der jüdische Kalender richtet sich nach dem Sonnenjahr und den Mondphasen und stimmt mit den westlichen Kalendern nicht überein. Ne? Der jüdische Kalender, ursprüngliche Kalender, ist ein Mondkalender. Das heißt, die Monate, die haben eine andere Zahl an Tagen, und es ist immer ganz eng verbunden mit den Jahreszeiten. Ganz, ganz wichtig. Diese Feste, die waren auch Feste der Ernte, Erntefeste, und darum mussten die auch synchronisiert sein mit der Ernte, ne? Man konnte nicht jetzt die Ernte feiern mitten im Winter oder so, ne? Das ging nicht. Das heißt, diese musste immer wieder synchronisiert werden durch diese, wie sagt man, Schaltmonate. Es gab sehr oft diese zusätzliche Monate, die das dann reguliert haben, dass dieser Kalender immer auch synchronisiert blieb mit der Jahreszeit. Halleluja. Okay, das erste Fest, was wir heute sehen möchten, Passa, das Passa-Fest, auf Hebräisch Pessa, wird am ersten Tag vom Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, am 14. Tag des ersten Monats. Und ich habe mir heute noch den Kopf zerbrochen, weil ich versucht habe zu verstehen, wieso ist das so. Weil Jesus 3 Tage und 3 Nächte begraben blieb, hat Jesus prophezeit, sehr oft. Aber wie konnte er dann am Sonntagmorgen, das heißt am ersten Tag, den Tag nach dem Tag nach dem Sabbat auferstehen? Und ich gebe jetzt meine Erklärung so aus dem Bauch heraus, dass das Passafest am 14. Tag des Monats gefeiert wurde, aber es muss nicht heißen, dass der 14. Tag ein Sabbat ist. Ja, das ist logisch, wie wir heute auch haben. Jeden Monat fallen die Wochentage in anderen Kalendertage, versteht ihr? Ja? Das heißt, Jesus konnte am Mittwoch gekreuzigt werden, was dann der 14. Tag des Monats war, aber nicht ein Sabbat. Ne? Versteht ihr? Das sind verschiedene Daten, die nicht immer auf den gleichen Tag fallen. So verstehe ich das zumindest. Und so konnte Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab bleiben. Das heißt, ich komme zum Schluss, dass Jesus am Mittwoch gestorben sein muss. Ansonsten würde es nicht passen, dass er 3 Tage und 3 Nächte tot war und am Sonntagmorgen auferstanden ist. Aber okay, ist nicht so wichtig. Das heißt, eigentlich ist es sehr wichtig, aber beeinflusst nicht unseren Glauben. Wir wissen, dass Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab war, auferstanden ist, und das ist für uns das Wichtigste. Das Wort Passa ist hebräisch und bedeutet vorübergehen, ne, weil der Engel des Todes ging bei den Israeliten vorüber, aber nicht bei allen Israeliten, oder? Nur die das Blut des Lammes auf den Türpfosten gestrichen hatten, versteht ihr? Nur diese.
Ja, Ich kann mir schon irgendwie auch vielleicht vorstellen, dass es auch einige Israeliten gab, die das aus irgendwelchen Gründen nicht getan haben.
Genau,
die
das sich meine
irgendwie
ich.
Irgendwie geschämt haben oder die
nicht geglaubt haben,
nicht
wie
geglaubt
immer.
Haben, ja,
in der ganzen Geschichte von 2. Moses, 3. Moses und 4. Moses gab es immer wieder und bis Malachi immer wieder ganz viele, die nicht geglaubt haben, die nicht gehorsam waren und so weiter. Und darum habe ich es auch zuerst mal sarkastisch gemeint, aber im Grunde ist sehr wahrscheinlich, dass es auch wahr ist, dass einige Israeliten umgekommen sind. Aber okay, lasst uns glauben, dass vielleicht die meisten, allermeisten das gemacht haben. Und Passa feierte das. Das heißt, die Ägypter, die wussten das nicht, dass man dieses Blut an den Türpfosten streichen musste. Darum haben sie es auch nicht getan. Und darum ist der Engel des Todes über ganz Ägypten gegangen und alle Erstgeborene von den Menschen und von den Tieren umgekommen, haben ihr Leben, sich vom Leben verabschiedet. Wie kann ich das jetzt sagen, ohne dass ich so sage, der Engel des Todes hat die Leute umgebracht oder so. Gott bringt die Menschen nicht um, der entzieht ihnen das Leben. Weil Gott schenkt uns kontinuierlich das Leben. Und in diesem Moment hat er nur gesagt, okay, jetzt Schluss damit. Okay, eher so philosophischer Natur, diese Überlegungen. Weiter. Jede Familie oder wenn die Familie sehr klein war, dann haben sich mehrere Familien zusammengetan, haben ein männliches Lamm geopfert. Das könnte jetzt eine Ziege oder ein Schaf sein. Ein Lamm kann eine Ziege oder ein Schaf sein. Und da gab es noch einige andere Details, neben dieser Tatsache, dass man das Blut streichen sollte. Die mussten es in einer bestimmten Art und Weise essen und so. Lass uns mal diesen Vers lesen. Isaias, würdest du bitte hier 2. Mose 12, Vers 13 lesen?
Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde.
Halleluja. Das Blut soll euch zum Zeichen dienen. Halleluja. Dieses Fest wird heute von vielen Ostern genannt. Lass mich hier ein Parallel ziehen mit Pfingsten. Weil wir werden nachher über Pfingsten sprechen, aber ich möchte hier dieses Wort benutzen, um das hier zu erklären. Pfingsten, was bedeutet dieses Wort? Woher kommt dieses Wort? Dieses Wort kommt von 50. Das ist eine Verniedlichung oder eine Verkürzung von 50. Pfingsten. Versteht ihr das? Habt ihr das verstanden, Wolfgang und Tatjana?
Ja.
Aber Ostern, was verkürzt Ostern? Oder was verniedlicht Ostern? Gar nichts. Weil Passa und Ostern ist nicht eine Verkürzung von Passa. Hat gar nichts gemeinsam. Da ist nicht ein Stamm ganz sichtbar nicht vom anderen. Offensichtlich stammt das Wort Ostern nicht vom Wort Passa. Aber woher stammt es dann? Das habe ich recherchiert. Und es stammt sehr wahrscheinlich aus eine heidnischen Göttin Ostara, die auch mit Hasen und Eiern gedient wurde. Das können wir hier in dieser Adresse sehen. Habe hier an der Fußnote eine Adresse gegeben, wo ihr das dann auch nachforschen könnt, um das auch zu schauen. Und darum würde ich euch empfehlen, Ostern nicht Ostern nennen, sondern Passafest. Sagen wir so unter uns. Für die Menschen, die das nicht verstehen konnten, können wir Ostern sagen. Ist auch keine Sünde, das zu sagen. Aber nur, dass wir versuchen, das ein bisschen entgegenzuwirken, dass man das richtige Wort benutzt, das biblische Wort. Dieses Fest fing mit einer Opfermahlzeit an. Wie gesagt, dieses Lamm, Schaf oder Ziege wurde gebraten. Und dann haben alle das gegessen. Mit bitteren Kräutern und ungesäuerte Brote, die zwei anderen Zutaten. Und das Oberhaupt der Familie erzählte die Geschichte der Errettung aus Ägypten. Total wichtig, ne? Wie wir dann auch manchmal so in Weihnachten machen oder so erzählen, die Geburt Jesu. Und hier haben die das so ähnlich gemacht mit der Geschichte der Errettung aus Ägypten. Haben die das erzählt, während die Kinder das oder die anderen Familienangehörigen das erzählt haben, haben die das gemacht.
Tudo bem, Bert?
Bert? Ah, okay. Ägypten haben wir schon kommentiert. Früher, dass Ägypten symbolisiert im Neuen Testament die Welt und Götzendienst. Und Passa bedeutet für uns symbolisch, ne? Weil jetzt ist die Frage, aber was bedeutet dann Passa für uns? Warum haben die Juden Passa gefeiert? Weil wir sagen immer, das Alte Testament ist doch eine Lehre für uns, die vorbereitet Jesu kommen und der hat viele symbolische Aspekte. Ägypten steht im Neuen Testament symbolisch für die Welt und Götzendienst und Passa bedeutet für uns im übertragenen Sinn die Befreiung aus der Welt und Sünde. So wie das Volk Passa feiert, um sich zu erinnern, der Tag, wo Gott Ägypten bestraft hat und dadurch haben die Ägypter die Israeliten rausgeworfen, gesagt, wir wollen euch nicht mehr hier, geht weg, geht zu euer Land. Ne? Und der Tag der Befreiung. Gott hat das Volk befreit. Und das ist für uns der Tag unserer Bekehrung. Der Tag, wo wir die Welt, die Sünde, den Rücken gekehrt haben. Und das Blut des Lammes symbolisiert das Blut Jesu. Und das symbolisiert so stark das Blut Jesu, dass Jesus auch am Passa-Tag, Passafest-Tag gekreuzigt wurde und sein Blut ausgegossen. Yusuf, ne, und ungesäuertes Brot waren die zwei andere Sachen, die gegessen wurden. Yusuf war ein Kräuter und das schmeckte ganz bitter, ne, bitteren Kräutern, verbildlich die Buße, ne, weil Buße ist genau sowas Bitteres, was wir verspüren, wenn wir die Sünde erkennen. Ungesäuertes Brot ist in Verbindung mit Sauerteig. Und Sauerteig ist ein Symbol für Heuchlerei. Und ungesäuertes Brot symbolisiert die Heiligung, ne, die Ehrlichkeit vor Gott. Halleluja. Amen. Gut. Nächster Punkt, nächstes Fest. Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest der ungesäuerten Brote fing mit dem Passafest an und ging 7 Tage lang. Und in diesen 7 Tagen, wie gesagt, ne, der Name vom Fest sagt schon, Fest der ungesäuerten Brote, sollten sie kein Brot essen, was mit Sauerteig vermengt war. Nur ungesäuerte Brote essen. Und das ist mit einer prophetischen Bedeutung beladen, die Beerdigung Jesu. Sauerteig symbolisiert Spaltung, Humanismus und falsche Lehren. Das können wir in Matthäus 16, Vers 12 lesen. Und Sauerteiglosigkeit symbolisiert das Leben der wahren Gemeinde in Liebe und Einfalt. Ne? Die Aufrichtigkeit, wie gesagt. Wer ist jetzt dran? Wolfgang, würdest du bitte 1. Korinther 5, 8 lesen? Halleluja. Ne? Amen. Gut. Nächstes Fest, Pfingsten. Pfingsten war die Zeremonie der Darbringung der Erstlingen der Weizenernte. Wie gesagt, dieser Kalender, der war eng verbunden mit den Jahreszeiten und mit der Ernte und so. Naja, weil die meisten Juden waren Bauern und Kleinbauern und so. Ne? Und das war eng verbunden. Und dieses Fest im 2. Moses feiert auch noch was anderes, die Aushändigung der 10 Gebote an Moses und an das Volk natürlich, weil Moses hat es nur weitergereicht an das Volk in der Wüste Sinai. Jedes Mal, wenn sie Pfingsten gefeiert haben, haben sie sich erinnert, dass vor so und so viele Jahre, sehr viele Jahre, die 10 Geboten den Menschen gegeben wurden. Es wurden dem Herrn 2 Brote dargebracht und 10 Tiere geopfert. Aber für uns ist Pfingsten völlig was anderes natürlich. Ne? Wir feiern nicht die Aushändigung der 10 Gebote, sondern wir feiern die Aushändigung des Heiligen Geistes. Das wissen wir, ne? Alle wissen wir das, weil wir 3 Monate lang den Heiligen Geist studiert haben, aber über den Heiligen Geist, Entschuldigung, ne? In Bezug zu ihm haben wir gelernt. Und Pfingsten ist total wichtig, weil da der Heilige Geist ausgegossen wurde von Gott. Gott, der Vater, hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und was bedeutet Pfingsten für uns heute? Dass der Wille Gottes, dass wir heute den Willen Gottes auf unser Herz geschrieben bekommen haben. Ne? Wer ist jetzt dran? Missionarin Tatjana, würdest du bitte Hebräer 8, Vers 10 lesen?
Sondern das ist ja, wenn ich mit den Heiligen schützen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Wort sein, denn sie sollen mein Volk sein.
Halleluja. Ne? Hier zitiert Hebräer den Text von Jeremia 31, 33, dass Gott seine Gesetze in unsere Herzen schreiben wird. Das war eine Prophezeiung, die auch mehr als 500 Jahre vor Christus gegeben wurde. Das heißt, der Tag, wo die Gesetze Gottes nicht jetzt immer vorgelesen werden musste auf seinem Buch oder auf Stein, sondern auf dem Herzen. Natürlich sind die immer noch im Buch, in der Bibel, sind die Gesetze dort. Aber wenn wir diese Gesetze auf unser Herz haben, heißt es, wir gehorchen Gott von Herzen und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er schenkt uns die Kraft, diese Gebote auch zu halten oder den Wille Gottes tiefer und besser zu verstehen. Warum hat Pfingsten diesen Namen? Wie vorher schon erwähnt, es kommt am 50. Ne, stammt, es ist so, hat sich im Laufe der Zeit verändert von 50. Weil es 7 Wochen waren. 7 Wochen nach Passa. Ne? Das heißt, es wurde gezählt ab dem Folgetag. Das heißt, Passa war ab dem Folgetag von Passa. Der nächste Tag. Und ich habe hier geschrieben an einem Sonntag. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich ein Sonntag war. Das muss ich schauen, weil ich habe vorher gesagt, dass Passa wahrscheinlich am Dienstag war, am Dienstagabend, so dass Jesus an einem Mittwoch um 3 Uhr nachmittags gestorben ist. Und dann kann es nicht an einem Sonntag sein. Aber okay, warum 50? Weil es gezählt wurde ab dem Folgetag. Das heißt, der Folgetag plus 49, was 7 mal 7 ist, ist 50. 50. Tag. Dauerte nur ein Tag, weil nur ein kleiner Teil der Ernte eingefahren war. Die Leute hatten noch nicht sehr viel zu opfern und darum hat das Fest auch sehr wenig gedauert. Aber es war ein wichtiger Fest, weil es prophezeite die Auferstehung Jesu, weil Jesu der Erstling der Auferstandenen ist. Welche würdest du bitte hier 1. Korinther 15, 22 und folgendes lesen?
Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht, auferstehen werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft.
Halleluja. Ne? Jesus ist der Erstling, der am ersten auferstanden ist und in Ewigkeit lebt im Himmel. Und wir werden ihm folgen am Tag unserer Entrückung oder am Tag unserer Auferstehung, was zuerst kommt. Gut, da gab es noch eine andere Zeremonie. Jetzt zur nächsten Überschrift, Zeremonie des Hörnerschalls. Das war gefeiert am ersten Tag des 7. Monats. Diese mysteriöse Zeremonie wird nur anhand des Neuen Testaments verstanden. Sie symbolisiert die Wiederkunft Jesu. Ne? Es war eine, ich sage mal, mysteriöse Zeremonie. Warum habe ich das so hingeschrieben? mysteriöse Zeremonie, weil nirgendwo wird erklärt, die Bedeutung erklärt, nirgendwo. Es steht nur, ihr müsst das tun. Und darum sehen wir, dass es eine rein prophetische Zeremonie war. Isaias, würdest du bitte hier Matthäus 24, Vers 31 lesen?
Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her und von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Halleluja. Ne? Posaunenschall ist der große Zeichen für die Wiederkunft Jesu, für die Entrückung. Halleluja. Gut, da gab es noch eine andere Zeremonie eine Feier, aber jetzt in einen anderen Sinn, der Versöhnungstag, ein ganz wichtiger Tag, das wichtigste Tag für die Juden, Versöhnungstag, wurde gefeiert am 10. Tag des 7. Monats, symbolisiert der Tag unserer Bekehrung. Wolfgang, würdest du diesen Vers lesen, 3. Mose 23, 28 und folgender?
Du dürftest Kanal der Albert verrichten, denn an diesem Tag werdet ihr mit mir den Herrn, euren Gott, versöhnen und von all euren Sünden befreit. Wer an diesem Tag nicht fastet, mit dem wird vorher nicht tritt, hat sein Leben verwirkt, muss aus dem Volk ausgeschlossen werden.
Halleluja. Ne? Wer an diesem Tag nicht fastet und in Demut vor mir tritt, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Das sind Lektionen, die uns beibringen. Fasten, das war ein Zeichen von Demut. Und genau das soll auch im Tag unserer Bekehrung geschehen, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir unsere Sünde erkennen, dass wir unsere Verlorenheit erkennen, dass wir unsere geistlichen Bedürfnisse erkennen und so um Errettung bitten, um Erlösung bitten, um Vergebung bitten. Ne? Und ohne Demut geht das alles nicht. Ne? Geht das alles, funktioniert nicht. Bekehrung ohne Demut funktioniert nicht. Ne? Dieser Versöhnungstag war der wichtigste Tag des jüdischen Kalenders. Ist bis heute, ne, bis heute haben die Juden diesen Tag, wie heißt das auf Hebräisch? Ich habe absichtlich hier die hebräischen Namen nicht genannt, weil ich möchte nicht, dass wir ja irgendwelche Hebräismen pflegen, versteht ihr? Ich denke, das war Yom Kippur, wenn ich nicht irre, der wichtigste Tag im jüdischen Kalender, dieser Versöhnungstag. Weil auch in unserem Leben der wichtigste Tag und ist der Tag unserer Bekehrung. Das sehen alle so. Der Tag, wo wir zu Gott gefunden haben. Den Tag, wo wir versöhnt wurden mit Gott und Gott seinen Geist geschenkt hat und das neue Leben angefangen hat. Halleluja. Gut, und nächste Überschrift, Laubhüttenfest. Laubhüttenfest am 15. Tag des 7. Monats, 7 Tage lang. Auch Hüttenfest oder Erntedankfest genannt. Es konnte man, es hatte mehrere Namen, auch weil es ein Erntedankfest war. Es war ein Erntedankfest, aber die Art und Weise, wie die Leute es gefeiert haben, war mit diesen Hütten aus Laub, ne? Aus Äste mit Laub. Und darum hat es auch diese zwei oder drei verschiedenen Namen, Laubhüttenfest oder Erntedankfest. Die haben eine Woche lang die Ernte gefeiert und gleichzeitig ihre Wanderung durch die Wüste, weil in der Wüste man keine Ernte hatte. Ne? Und da hat man sich erinnert, oh, in der Wüste war es so schlimm, da hatten wir nichts zu essen oder hatten wir nur wenig zu essen, da hatten wir keine Ernten und so. Und jetzt haben wir reichliche Ernten und so. Okay, Isaias möchte was fragen oder sagen?
Ja, ich meine, mal gehört zu haben, es soll auch so gewesen sein, dass die deine Füße auch so in Laubhütten gewohnt haben sollen oder so.
In Hütten, nicht in Laubhütten, ja, sondern in Hütten. Zelte ist das richtige Wort. Ne? Okay. Zelte, genau. In der Wüste lebten sie in Zelten. Und dass sie jetzt 7 Tage lang in Hütten leben, symbolisiert oder soll sie erinnern, dass das Volk so viele Jahre in der Wüste gewandert ist und gelitten. Ne? Natürlich hatten sie immer was zu essen und so. Gott hat immer Manna und Vögeln geschickt. Aber trotzdem war es sehr schlimm und schwer. Aber es war eine Zeit der Befreiung. Eine Zeit, wo sie aus Ägypten flohen. Und das alles soll gefeiert und erinnert werden in diesem Fest. Und für uns symbolisiert dieses Fest die erwartete neue Stadt Jerusalem. Über die lesen wir in Offenbarung 21, 1 bis 3. Und diese neue Stadt Jerusalem, die hat nichts mit der, oder sagen wir so, nur symbolisch mit der realen Stadt Jerusalem zu tun. Die Stadt Jerusalem ist auch ein Symbol des Himmels. In Offenbarung wird das ganz klar, weil dort geschrieben steht, ich sah die neue Jerusalem herabkommen aus dem Himmel. Ja, dass auch Jerusalem ist im Himmel. Dort ist Jerusalem, nicht auf dem Land Israel. Okay. Und später zu diesen sieben Feste kamen später im Alten Testament, ne, woher habe ich gesagt, es gibt Traditionen, die die Rabbinen erfunden haben, nach der Entstehung der Bibel. Aber noch in der Zeit der Entstehung der Bibel kamen zwei zusätzliche Feste dazu. Chanukka, das Fest der Tempelweihe, Einweihung der Mauer Jerusalems nach dem babylonischen Exil, und Purim feiert die Befreiung der Juden in den Tagen des Königs Ahasverus. In Buch Esther lesen wir das. Diese zwei Feste sind zusätzlich. Gut, und zu diesen ganzen Festen kamen noch die freiwilligen Gaben und Gelübde, haben wir schon gelesen an diesen ersten Vers. Das war 2. Mose 28, 4. Freiwilligen Gaben und Gelübde, da haben die Leute das auch gebracht zu Gott. Da gab es noch die Sabbate. Sabbate werden wir in der Lektion 9 sehen. Aber jetzt die freiwilligen Gaben und Gelübde. Friedens-, Dank- und Lobopfer. Wenn die Leute sich freuten, wenn sie viel Grund hatten zu loben, brachten sie Geschenke an Gott. Und was waren Gelübde? Gelübde, ich habe hier geschrieben, Vorschläge an Gott, ne, in Klammern. Wenn du mir hilfst, 3 Pünktchen zu erreichen, werde ich 3 Pünktchen tun. Das heißt, ein Vorschlag. Gott, wenn du mir hilfst, ein Kind zu bekommen, dann werde ich es dir widmen. Ne. Ich nenne hier ganz konkretes Beispiel von Anna. Das sollte kein Geschäft mit Gott darstellen, sondern eine Notlösung in Verzweiflung. Anna war verzweifelt. Und die hat das gemacht, ist zu Gott gegangen und gesagt, wenn du mir ein Kind schenkst, dann widme ich es dir. Und Gott hat ihr Samuel gegeben und sie hat Samuel dem Dienst des Tempels gewidmet. Und dann hat Gott ihr noch weitere Kinder geschenkt, weil sie das gemacht hat, weil sie so treu war und das auch eingehalten hat. Halleluja. Gut, jetzt kommen wir zur Frage, was feiern wir als Christen? Sollen wir diesen jüdischen Kalender hier halten, ne? Sollen wir, ne, das tun? Ich war jetzt ein bisschen sarkastisch in meinem Unterton, aber ihr könnt nicht wissen, was kommt. Ne? 3 Feste möchte ich kommentieren. Das erste Passafest. Es verbietet sich uns, Passa zu feiern, weil es auf den Tod Christi vorbereitete. Die Juden haben Passa gefeiert. Natürlich als Erinnerung von der Befreiung aus Ägypten, aber eigentlich war das eine Vorbereitung auf den Tod Jesu. Eine prophetische Geste, die auf dem Tod Jesu gezeigt hat, wie ein Schatten, welches schon geschah. Jesus ist schon gestorben und darum brauchen wir jetzt nicht mehr eine prophetische Geste machen, die sagt, es wird jemand kommen, der sterben wird. Verstehen? Es ist schon gekommen. Dann dürfen wir Passa nicht feiern. Das ist logisch. Aber was tun wir dann? Wir tun das Abendmahl, wo wir sein Leben erinnern und seinen Tod verkünden. Ist total wichtig, diese 2 Ausdrücke. Ne? Am besten unterstreicht ihr diese 2 Ausdrücke in euren Heften. sein Leben zu erinnern, an sein Leben zu erinnern und seinen Tod zu verkünden. Es steht nicht geschrieben, dass man den Tod Jesus erinnern soll. Ne? Es steht in 1. Korinther, tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt nicht, tut dies zu dem Gedächtnis meines Todes. Ne? Es steht geschrieben, der Tod Jesu wird verkündet. Da ist ein Unterschied, der total wichtig ist, aber ein bisschen schwer zu erklären ist. Im Abendmahl machen wir das. Wir feiern, das heißt feiern im Sinne, dass wir gedenken, das Leben und Tod Jesu verkünden. Dies erklärt auch, warum die direkten Nachfolger Jesu, die Urgemeinde, das Passafest nicht gefeiert hat. Ne? Im Neuen Testament steht nirgendwo, dass die Nachfolger Jesu Passa gefeiert haben. Das ist eine total wichtige Information. Weil alle Nachfolger Jesu, das heißt, ganz am Anfang waren alle Juden. Dann fing es an, dass andere Nicht-Juden sich bekehrt haben. Aber ganz am Anfang waren alle Juden und die Juden haben immer die Gesetze gehorcht. Und einer dieser Gesetze war, man muss Passa feiern. Aber die Nachfolger Jesu haben nicht gefeiert. Es steht nirgendwo, dass sie Passa gefeiert haben. Total wichtige Information. Weil das eine starke Bedeutung für uns hat. Warum sollen wir Passa oder Ostern, ne? Der falsche Name, aber damit ich ganz klar sage, was ich hier mit meine, dass wir Ostern feiern. Die ersten Christen haben das nicht gefeiert. Ganz klar. Obwohl sie viele Gründe hätten, um das zu feiern, weil es in dem Gesetz stand. Aber nein, sie haben es nicht gefeiert und da sehen wir, dass es ganz absichtlich von denen war, es nicht zu feiern, weil Jesus schon gestorben war. Amen. Ne? Ein bisschen schwer zu verstehen, aber so ist es. Zweiter Punkt, Pfingsten. Das gleiche gilt für Pfingsten. Jeder Tag ist Pfingsten. Wir leben in Pfingsten, weil es das letzte Ereignis war, was das Leben Christi auf Erden nach sich brachte. Das große Kennzeichen unseres Lebens als Jünger und Gemeinde. Wir feiern die Auferstehung und seinen Sieg über den Tod und seine Gegenwart, das heißt seinen Heiligen Geist, jeden Tag. Jeden Tag ist Pfingsten und wir müssen es nicht prophezeien, dass es geschehen wird. Nein, es ist schon geschehen und jeden Tag sollen wir uns freuen und feiern und loben, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Dritter Punkt, was ich kommentieren möchte, Weihnachten. Auch Weihnachten ist mit großer Vorsicht zu genießen. Ich sage, ich könnte hier kommen und sagen, Leute, hört zu, hört damit auf. Könnte das tun, aber tue ich das nicht, weil wir auch einen gesunden Menschenverstand haben. Die Bibel lehrt uns, das Gute zu behalten. Und in Weihnachten haben wir einige gute Sachen. Gemeinschaft in der Familie, Freude in der Familie, Erinnerung an die Inkarnation Gottes. Und da gibt es auch einige christliche Symbole. Tatjana und Wolfgang, seid ihr noch da?
Okay.
Ah, okay, alles klar. Da gibt es einige christliche Symbole, die benutzt werden. Einige christliche Symbole, die benutzt werden, wie zum Beispiel Sterne und Geschenke. Sterne, Matthäus 2,9 und Geschenke, Matthäus 2,11. Darum können wir sagen, das sind christliche Symbole. Aber es gibt auch in Weihnachten heidnische Symbole und Götzen, die man bewusst ablehnen soll. Baum, Kugeln, heilige Josef, Maria, Weihnachtsmann und das Kind, ne, sind alles heidnische Götzen und Symbole, die in Römer 1,23 verboten werden. Auch Bilder, verbotene Bilder sollen wir ablehnen. Engel. In 2. Mose Kapitel 20 Vers 4 steht, dass man kein Bild machen soll von dem, was oben im Himmel ist. Und wo sind die Engel? Die sind oben im Himmel. Das heißt, in 2. Mose 20 4 werden die Engel gemeint und wir sollen keine Bilder von denen machen. Ganz zuletzt, der Gebrauch von Sternen ist grenzwertig. In unserer Kultur haben Bilder von Sternen meistens keine religiöse Bedeutung. Ne? Warum hat Gott es verboten, dass man Bilder von Engeln macht? Weil viele Menschen die dann anschließend verehren. Die Menschen sind so rebellisch gegen Gott, dass sie alles, was nicht nied- und nagelfest ist, verehren. Entschuldige, wenn ich das so, diesen Ausdruck benutze. Die Menschen, die sind so, die verehren alles, was man vor ihre Nase stellt. Und es gibt viele Menschen, auch in unserer Kultur, auch in Deutschland, die Engel verehren. Versteht ihr? Ne? Ich denke, dieser Satz stimmt. Es gibt viele Menschen, auch in Deutschland, die Engel verehren. Ne? Aber es gibt in anderen Kulturen Menschen, die Sterne verehren. Und dort würde auch verboten sein, dass man ein Bild von einem Stern macht. Obwohl es ein christliches Symbol ist. Versteht ihr? Gott will vermeiden, dass wir Sachen anbeten. Und darum habe ich hier geschrieben, der Gebrauch von Sternen ist grenzwertig. Wir müssen immer aufpassen. Wir müssen immer schauen, was hat so einen Nebengeschmack von Götzendienst. Und das müssen wir vermeiden. Okay? Halleluja. Gut, bis hier die Lektion Nummer 9.